Heute zu Gast Serienunternehmer und geschäftsführender Gesellschafter des Stoff Hidden Champions The Creative Club, Andreas Seifert.
Weil es eben nicht in ihr Geschäftsmodell passt. Ne? Das ist nicht Boxen irgendwie halbautomatisiert hin und her zu bewegen, sondern wir haben ja Wertschöpfung, ne, in der Logistik. Ne? Also Stoffe kommen an, die müssen geschnitten werden, die kommen auf kleinere Rollen, dann ist jede Bestellung individuell, die wird also einer bestellt 1,30 Meter, dann 1,70 Meter, kannst du bei uns alles bestellen, ab 50 Zentimeter. Und das schützt das Geschäftsmodell.
Let's go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. In den letzten Monaten habe ich bei LinkedIn oder bei Instagram recht viel Feedback bekommen von Leuten, die sich gewünscht haben, dass wir nicht nur bekannte Unternehmer oder große Namen von Konzernen und so machen, sondern auch immer mal wieder wie früher Hidden Champions, Leute, die man vorher nicht kennt, die aber krasse Sachen machen. Und genau so jemanden liefern wir jetzt mal wieder als Antwort hoffentlich auf diese Wünsche. Ganz glücklicherweise kenne ich den Andreas selber schon seit einer ganzen Weile, nämlich seit einer Zeit, als er noch angestellt Geschäftsführer war von der Barclaycard-Gruppe hier in Hamburg. Und danach ist er rausgegangen, hat dann bei ganz vielen Firmen in der Frühphase mitgemischt, zum Beispiel bei Delivery Hero oder bei der Berlin Brands Group, also da auch zweimal richtige Treffer gelandet. Beide kennt man mittlerweile. Berlin Brands Group war vor einiger Zeit hier im Podcast, Delivery Hero auch schon mal häufiger in den letzten Jahren. Also richtig große Firmen. Und irgendwie dann hat er was Eigenes übernommen und sich eingekauft bei einem Unternehmen hier aus Hamburg, das im Stoffbereich tätig ist, wo man so eigentlich nicht unbedingt hinguckt, wo man auch nicht glaubt, dass da jetzt größere Online-Player entstehen. Aber er ist da an was Großem dran. Vielleicht wieder eine Riesen-Story. Er hat dafür eine Nase. Übrigens, Fun Fact, der sehr viel bekanntere Seifert, der Christian Seifert von der DFL früher, das ist übrigens sein Cousin. Es wird also Zeit, den Andreas jetzt auch mal etwas bekannter zu machen. Dazu wollen wir jetzt beitragen. Auf geht's! Herzlich willkommen, Andreas Seifert. Moin. Erzähl mal, also es ging los, als wir uns kennenlernten, da warst du bei Barclays.
Richtig, genau.
Bei der Bank, ne?
Ja, bei einer Bank. Ja.
Und hast Kreditkarten und sowas verkauft?
Ja, genau. Genau, so kam ich auch nach Hamburg. Ja, das war, die Geschichte war so, dass ich da von einem Headhunter angesprochen worden bin und die Firma sehr profitabel war, aber rückläufig. Und glaube ich, die da frischen Wind gebraucht haben. Und so bin ich da 2006 zu Barclays gekommen. Die ganze Consumer Finance Welt war ja dem Thema Digitalisierung, Internet so einer ersten Phase ausgesetzt und die Bank war einfach hinten dran. Und ja, dann ging es direkt los mit einer sehr großen Wachstumsstrategie. Und ich habe dann mit Kreditkarten angefangen und dann weitere Produkte eingeführt, Ratenkreditgeschäft eingeführt, so haben wir uns auch kennengelernt.
Damals habe ich bei einer Firma gearbeitet, die so Banner-Werbeflächen verkauft hat oder hatte selber eine und dann auf einmal hattest du uns mal eingeladen, hast du es irgendwie gelesen, dann saßen wir bei dir da in Hamburg in Bahrenfeld und dann hast du okay, dann legt mal los und dann haben wir da jahrelang gemeinsam Kampagnen gemacht.
Ja, ja genau. Das war wirklich so die Goldgräberstimmung des Internet. Da war
wenn ich das heute, da hat ein Klick, ne? Also ich war, glaube ich, einer der ersten, der Werbung gemacht hat auf Google Ads, ne? Und auch mit euch und so weiter. Das war eine Direktbank, ne? Oder eine Internetbank. Und damals habe ich 2008 habe ich dann das Ratenkreditgeschäft eingeführt und da war der CPC unter einem Euro, ne? Und wenn du das heute, wenn du dir in diesem AAA-Segment, wo sich Check24, Smava und so weiter tummeln, da bist du ja in den Bereichen schon teilweise über 15, 20 Euro, ne? Und
für einen Klick, ja.
Genau, für einen Klick, ne? Und die Customer Acquisition Kosten sind natürlich ein Vielfaches. Und das war natürlich eine tolle Aufbruchstimmung und wir haben da im Team wirklich dann auch etwas sehr Großes geschaffen in den 5 Jahren, in denen ich da war.
Aber bei dir ging es dann weiter, also operativ nach der Barclays-Zeit, mit was man heute als Delivery Hero kennt. Ne? Damals war es noch Lieferheld und da bist du dann sozusagen ja richtig eingetaucht.
Ja, genau.
Also das kam über den Kontakt, glaube ich, zu dem damaligen Gründer Lukas Gadowski. Der hat dich irgendwie kennengelernt oder du hast ihn kennengelernt oder wie war das?
Ja, das weiß ich noch wie heute. Das war auf der Demexco im September 2011 und wir haben uns da kurz zurückgezogen. Das Ganze hat nicht länger als 10 Minuten gedauert. Er hat mir dann von einer Neugründung erzählt. Damals hieß er noch Lieferheld und RGP, also waren es zwei verschiedene Legal Entities. Und ich habe nach 3 Minuten gesagt, das wird phänomenal, ne? Und war dann sofort dabei. War dann noch einen Tag auf der Demexco, bin dann 2 Tage später direkt nach Berlin, habe das Team kennengelernt und bin dann ja direkt auch mit voller Kraft da eingestiegen.
Wie lange hast du es gemacht? Wie lange warst du dabei?
Operativ war ich dabei bis so Ende 2012.
Ja. Okay. Und war das für dich absehbar, dass das jetzt so groß wird? Mittlerweile ist es ja im DAX angekommen, also die Firma. Jetzt auch in Turbulenzen, also haben auch sehr viel an Wert verloren in den letzten Wochen, aber waren ja, glaube ich, fast bis 30 Milliarden Bewertung irgendwie im letzten Jahr. War das für dich absehbar?
Die Größe war nicht absehbar. Was ich kann mich gut erinnern, wir hatten Diskussionen mit Lukas und Kolja Hebestreit da ging es darum, ist es eine One- or Two-Billion-Dollar-Company und da haben wir uns darüber gestritten, ob es jetzt One- or Two-Billion ist. Ne? da waren wir mal auf so einer gemeinsamen Reise im Silicon Valley und haben da wirklich abends darüber debattiert. Das ist natürlich dann weit drüber. Was mir aber von Anfang an klar war, dass es sowohl revolutionär ist, als auch einfach. So einfach. Ne? Also weil ich kam ja, als ich studiert, promoviert habe, ich habe meine Pizza noch per Telefon bestellt und dieses einfache mobil bestellen, dann gab es mit Lieferando noch einen Wettbewerber, aber so wettbewerbsintensiv war das jetzt auch nicht. Und ja, so einfach wie diese Idee war, so genial war sie und von daher.
Aber damals war ja noch keine Logistik dabei, es war ja dann alles nur Vermittlung. Es gab die Plattform, wo einfach Essensvermittlungen gegen Provisionen. Das ganze Logistikgeschäft, was jetzt ergibt, das ist ja das auch, was schwierig ist, was so teuer ist. Ne?
Das sehe ich auch so, ja. Ich glaube, das Thema, ich habe ja viel mit Logistik zu tun. Und wenn ich auch jetzt mit dem Kapitalmarkt spreche, ist es ein Thema, das ein bisschen unter dem Label Asset Heavy zusammengefasst wird. Und es ist in der Tat, also die gesamte Thematik Logistik ist sehr kompliziert, sehr komplex und ja, trägt gerade nicht dem Prinzip der Einfachheit bei, ne? So wie es am Anfang war.
Warum bist du denn damals rausgegangen nach den Jahren? Also ich meine, die Reise war ja gut, es ging ja voran, also warum hast du trotzdem entschieden, was Neues zu machen?
Ich hatte ja was ganz anderes vor nach meinen 5 Jahren Barclays und ich bin da ja dann wirklich hineingekommen über dieses Gespräch mit Lukas, der dann zu mir sagte, weil da war ich dann schon, da war meine Zeit bei Barclays schon beendet und ich habe dann am Anfang 2-3 Tage war ich in Berlin und bin immer mehr da reingekommen, ohne im Prinzip so eine konkrete Rolle zu haben, aber eben wirklich Ärmel hochgekrempelt und damit aufgebaut. Und dann wurden die Strukturen aber immer konkreter und dann gab es auch die Entscheidung, dass Niklas, der heute noch da ist, Group CEO wird, also eine sehr gute Entscheidung und für mich war dann auch irgendwann die Zeit, weiterzugehen, ne? Und mal diesen Prozess auch für mich dann wieder zu machen, den ich eigentlich machen wollte nach Barclays, so mal für mich auch grundlegend zu überlegen, was ich als nächstes mache. Ja.
Hattest du denn ein paar Anteile an Devil Hero?
Ja.
Hast du noch oder verkauft mittlerweile?
Die habe ich verkauft.
Okay, also okay. Ich hoffe mit gutem Timing. Und dann ging es bei dir weiter. Du hast sozusagen ins nächste Wespennest gestochen. Also wenn man das so nachvollzieht, was man heute als Berlin Brands Group kennt. Also der Peter Schajewski war ja auch schon mal vor ein paar Monaten hier zu Gast. Einer der ganz großen, heute würde man sagen, so Amazon Roll-Up, also Amazon-Händler werden zusammengekauft. Der war selber ein oder ist ein großer Amazon-Händler. Damals hieß es, glaube ich, noch Schalltech. Irgendwann hast du angerufen und gesagt, Mensch, oder wir saßen wieder zum Lunch zusammen. Ich bin bei Lieferheld raus. Ich mache jetzt irgendwie Schalltech. Kennst du das? Und ich so, Schalltech, boah, sagt mir nichts. Und dann hast du mir damals schon ein paar Eckdaten zugerufen und ich dachte, okay, krass, du hast das nächste Ding gefunden. Wie kam das?
Das kam über einen Mitarbeiter von mir, von Delivery Hero, der sagte, der hatte eine Ausbildung gemacht bei Schalltech, kannte den Peter und kannte eben mich und sagte dann, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Und er hat mir dann am Abend erzählt, was er da gemacht hat, als 18-Jähriger, wie er da angefangen hat.
Also am Ende verkaufen die irgendwie so Hardware über Amazon, ne? Also so ein bisschen.
Ja, man könnte auch sagen, heute, je nachdem, wie man das definiert, war er auch einer der ersten, der dieses Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut hat, also mit einer Wertschöpfung, mit einem Büro in Hongkong, mit einem direkten Zugang zu Fabriken. Unter Ausschaltung von Zwischenhändlern hat, also Amazon war gar nicht der erste Marktplatz, ne? Also kam über eBay, war damals noch stärker als heute, dann kam Amazon. Mittlerweile sind es nahezu 100 Plattformen über die
Vertriebe. Vor allem Elektronik auch, ne?
Das sind mittlerweile 4 Kategorien und Elektronik ist eine sehr große Kategorie, damit auch groß geworden. Aber die größte ist mittlerweile das ganze Thema Küchengeräte rund um das Thema Küche. Das ist mittlerweile die größte Kategorie.
Aber nach deiner Zeit, wo du dem Peter da geholfen hast, sozusagen Schalltech auszurichten und bevor du jetzt wie heute im Board bist, hast du dann entschieden, ich mache noch was anderes. Und das nächste, was ich von dir hörte, ist, es gibt ein gemeinsames Projekt zusammen mit Axel Springer.
Ja, richtig, genau. Da gab es ein gemeinsames Projekt im Bereich Software und Personal und ja, da muss man auch sagen, das hat einfach nicht funktioniert. Das ist gescheitert und das war halt auch mal dabei.
Ja, aber trotzdem waren die Kontakte zu Springer immer gut. Also du hast dann mir jetzt erzählt, das heutige Projekt, was wir eigentlich ja sprechen wollen, wurde auch sozusagen an dich herangetragen über die Springer-Vorstände, die Steffi Kasper.
Ja, richtig. Ja, das war so. Das weiß ich auch noch wie heute. Das komischerweise sitze ich da immer entweder auf der Demexco oder ich weiß auch noch ganz genau, als der Anruf kam von Stefanie, da war ich in Prag und dann hat sie mir erzählt von The Creative Club oder damals hieß es noch FabFab, dass sie da im Beirat ist und dass da auch einiges da am Machen ist und ich kannte das nicht. Und war aber auch ähnlich wie bei meinen anderen Abenteuern doch vom ersten Augenblick an sehr überzeugt von diesem Geschäftsmodell. Auch so eine Nische, die ist ein bisschen unterm Radar, die ist ein bisschen geschützt. Und ich dachte mir zu der Zeit vor 5, 6 Jahren so ein bisschen unterkritisch für die Oliver Sambers dieser Welt. Also man kann eigentlich im Prinzip sehr gut marschieren und sehr gut aufbauen, ohne dass man da angegriffen wird. Und
erzähl mal genau, was, also damals hieß es FabFab, was die bis heute ja machen.
Ja, ja. Wir machen im Kern alles rund ums Nähen. Ja? Bei uns findest du alles rund ums Nähen.
Also Stoffe.
Genau, also was du findest, sind Stoffe, das sind Schnittmuster, das sind Reißverschlüsse, Knöpfe, Nähte, Garne. Du findest alles, was du im Prinzip brauchst für dein kreatives Projekt. Wir sind, was man sagen muss, wir sind jetzt noch sehr spezialisiert auf Nähen, gehen jetzt aber auch in andere Kategorien wie Stricken, Plotting ist gerade sehr en vogue und sehr, sehr modern. Aber der Markt ist, der ist so groß, das hatte ich auch unterschätzt. Alleine der Markt fürs Nähen ist so groß. Aber der gesamte Markt, wenn du da noch Stricken dazu nimmst und Plotting, ist ein über 100 Milliarden Euro Markt weltweit. 35 Milliarden Europa, 35 Milliarden US und Rest. Und wenn ich es auch vergleiche mit manchen anderen Märkten, ist es natürlich schon ein sehr großer Markt, der zudem, als ich da zugestoßen bin, unterdigitalisiert war. Es wurde wenig online gekauft. Ja, ich habe ja mehr oder weniger zu Hause da einen echten Berührungspunkt, weil meine Mutter Schneiderin ist und sie kannte Stoffe.de nicht. Ja, Stoffe ist also die Hauptdomain von FabFab.
Mittlerweile kauft sie da alles, ne? Und ja, da war, weil was, also ich kenne das noch früher. Meine Mutter näht und strickt und das hat als Wochen gedauert, bis alle, zum Beispiel alle Materialien da waren, ne? Ja. Und da hat es bei mir im Prinzip sofort Klick gemacht, wenn man so ein Online-Angebot schafft, wo du die eine Destination bist, wo du alles bekommst, dann löst es einfach ein Problem für viele Kreative, ja. Du musst nicht mehr wirklich in die Stadt rennen, du musst nicht mehr 1000 Sachen suchen, eine bestimmte Farbe, eine Pantone-Farbe, dieses Garn und dieses Angebot, dieses Leistungsversprechen, das wollen wir eben entwickeln. Ne?
Aber beschreib doch mal so, ist ja ungewöhnlich. Da ist ein ehemaliger Banker, Unternehmer, der dann einen Anruf bekommt und sagt, Mensch, hier, du bist doch in Hamburg. Hier gibt's, das war ja, glaube ich, auch ein bisschen der Aufhänger von der Steffi, so eine Stofffirma, bin ich im Beirat. Willst du dir nicht mal angucken, ob du jetzt im Stoffebereich tätig wirst? Dann hast du gesagt, ja, okay, gucke ich. Und am Ende bist du dann eingestiegen, also weil dich das überzeugt hat. Wie groß war das Unternehmen damals?
Das waren damals ungefähr 15 Millionen Umsatz, aber eben auch hohe Verluste. Ne? Also das muss man auch sagen. Ne?
Waren Investoren schon dabei?
Da waren Investoren dabei. Es kam aber auch zu meiner Zeit fast zeitgleich ein neuer Hauptgesellschafter dazu, der Tom Singh aus London, auch selbst Unternehmer, Gründer von New Look, ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt in Deutschland.
Aber so ein Textilmilliardär, ne? Also schon eine richtig ganz große Hausnummer.
In der Tat. Ja, also auch beeindruckender Mensch und beeindruckender Unternehmer. Der ist da mehr oder weniger aus Leidenschaft eingestiegen. Ja, also er hatte seine Firma verkauft 2015 und ist dann ein paar Monate später da eingestiegen, weil sein Großvater auch schon Stoffe verkauft hat in Indien. Ne? Also kommt ursprünglich aus Indien, die Familie Singh. Und er ist auch in Indien geboren, dann aber schon als Baby dann nach Großbritannien gekommen. Ja, und
was sind denn die Gründer? Also wo sind denn die? Also ich meine, du bist da irgendwie zugerufen worden, der ist da eingestiegen. Wo sind die Gründer?
Die Gründer sind jetzt nicht mehr dabei.
Ja, das waren also, ein Hamburger Gründer, eine Gründerin oder?
Das waren drei Brüder, die das gegründet haben. Und so in der ersten Phase des E-Commerce, die Domains gesichert haben, wie Stoffe.de, natürlich geniale Domains, ne? Und die das dann wirklich ich meine, 15 Millionen Umsatz ist auch schon ein ganz schönes Wort in mit den Mitteln, die da zur Verfügung waren. Und es kam ein Investor auch dazu in 2012. Die haben auch schon so eine erste Finanzierung gegeben. Und dann kam im Prinzip Tom Singh dazu in 2015.
Und du hast ja auch dann Shares gekauft irgendwie?
Ja, genau.
Wie viel Prozent hältst du da jetzt ungefähr?
Ein paar.
Also wir reden schon von 10, 20 nehme ich an.
Ein bisschen weniger.
Okay. Aber das heißt, du musstest dann auch wirklich auch dich ja einkaufen, andere Investoren rauskaufen, um dann dort aber operativ als Geschäftsführer loslegen zu können.
Genau.
Und der Tom Singh hat sich dann gefreut, dass er jetzt sozusagen einen sehr angriffslustigen, sehr dynamischen Geschäftsführer hat für seinen Hauptinvestor. Also der ist ja bis heute, glaube ich, Hauptgesellschafter, ne?
Der ist bis heute Hauptgesellschafter, ja, de facto, ne? Das muss man, ja, der ist bis heute Hauptgesellschafter. Ja, also ich glaube, Tom Singh hatte damals 7,5 Millionen Wachstumskapital in die Firma gegeben und ich bin davon ausgegangen, dass es eine Wachstumsgeschichte ist. Bin dann da hingekommen, so Mitte 2016, musste dann aber feststellen, dass eben vieles nicht funktioniert hat. Ja, und das war eben sehr schade. Die Liquidität war auch nicht mehr so da, wie sie eigentlich geplant worden ist. Ich habe dann natürlich einen Kassensturz gemacht. Und es war mir schon relativ schnell klar, dass man das grundlegend neu aufstellen muss. Ja, und dann bin ich nachdem ich ein paar Monate da war, dann nach London geflogen, hatte ein offenes Gespräch mit dem Tom Singh und er wusste auch nicht um die Situation. Und ja, das war dann für mich so ausschlaggebend, auch weiterzumachen, sich in die Augen zu sehen. Er hat es finanziell unterstützt. Ich habe ihm gesagt, was ich machen würde. Ich habe ihm versprochen, dass ich dabei bleibe und nicht gleich nach ein paar Monaten, wenn es ein bisschen schwieriger da, wieder vom Hof gehe, obwohl es eben mir auch anders erzählt worden ist. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir uns da den Handschlag gegeben in London Und ich bin wieder zurückgeflogen und habe direkt losgelegt. Und letzten Endes, weißt du, war das, warum ich das gemacht habe, war für mich, das war ja weiterhin ein sehr großer Markt. Der war ja weiterhin genauso wie diese Situationsanalyse, die ich gemacht hatte. Die war ja genauso. Und ich dachte mir, weißt du, ich würde das vielleicht sogar als Startup neu anfangen, ne? Aber wenn, es war ja schon vieles da, ne? Es waren auch 15 Millionen Umsatz da, es waren Kunden da, es war eine Logistik da. Und dann habe ich das einfach in meinem Kopf einfach so umprogrammiert, dass ich gesagt habe, Andreas, sehe es wie ein Startup. Du startest jetzt einfach auf dieser Flughöhe, ne? Restrukturieren kann ich, ja. Also das haben wir auch umgedreht. Wir sind ja seit 3 Jahren durchgehend profitabel, Cashflow positiv und ja, und dann ging's los, ne? Dann haben wir da 1-2 Jahre dann da restrukturiert. Es waren im Prinzip 3 Phasen: Restrukturierung, Transformation und jetzt die letzten 2 Jahre sehr starkes Wachstum.
Und mittlerweile seid ihr umsatzmäßig bei kurz noch 50 Millionen
sowas? Genau, jetzt sind wir über 50 Millionen 2021 profitabel. Und haben einfach sehr viel Lust und Spaß, diesen Sektor zu gestalten.
Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen sowie Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyber-Attacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das. Und sie machen allen Hörerinnen und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe.de/OMR hilft da sehr. Nochmal, SoSafe, ein Wort, SoSafe.de/OMR. Zurück zum Podcast. Was, also, wie ist das Business? Ihr verkauft Stoffe. Das heißt, ihr kauft Stoffe selber in großen Mengen ein, irgendwo im Ausland nehme ich an. Wo kauft man die?
Wir kaufen die weltweit ein. Ja, also wir kaufen die in Europa ein. Also Italien ist immer noch ein großes Stoffland. Und dann, also Prato nennt sich die Region, wo du wirklich die tollen Stoffe bekommst. Türkei, aber auch Moldawien, China, Sri Lanka. Also letzten Endes weltweit. Ne?
Und dann seid ihr aber eine Händler. Dann werden die bei euch ins Lager in Hamburg-Schönefeld, sitzt ihr, eingeliefert. Und dann kleiner portioniert über die Website weiterverkauft, dann irgendwie an europäische Endkonsumenten.
Ja, genau, so kann man das, ja, das ist, natürlich hat sich unser Geschäftsmodell noch erweitert.
Inwiefern?
Wir haben ja vor 2 Jahren Makerist hinzugekauft und wir sind mittlerweile, machen wir über 20% unseres Umsatzes mit rein digitalen Produkten, also gar nicht mehr mit physischen Produkten, die gelagert werden müssen. Ne? Hilft uns natürlich auch für die gesamte Equity-Story, hilft uns aber eben auch für das ganze Thema, für die Verwirklichung unserer Vision. Ne? Dieser Place to be, sagen wir immer, dieser Place to be, to bring your creative ideas to life. Ne? Weil du eben, wenn du jetzt zu makerist.de gehst, mittlerweile schon alles bekommst, sie haben alle physischen Produkte integriert. Ne? Und von daher, sprechen wir von einem 3C-Modell. Ne? Also Commerce ist natürlich so unser Brot und Butter. Daher kommt also auch die Stärke und auch viel der Wertschöpfung. Der zweite Block ist Content, hatten wir schon vor 3-4 Jahren begonnen. Und der dritte Block ist Community. Ne? Und das in der Kombination findest du nirgendwo in Europa, oder ich habe es auch in den USA nicht gesehen, dass es irgendeinen Anbieter gibt, der im Kreativsektor, wir sind ja Pure Play Online, wir haben ja keine Filiale oder Pop-Up-Store, also Pure Play Online, letzten Endes alles anbietet rund um diese drei Themen.
Aber wo finden euch die Leute? Also es gibt eine große Community, die dann regelmäßig bei euch kauft offensichtlich. Und ansonsten macht ihr dieselbe Klaviatur wieder. Also ihr macht irgendwie Google-Anzeigen, Instagram-Anzeigen, Facebook-Anzeigen wahrscheinlich?
Das machen wir. Aber uns ist eben das, ich glaube, das Entscheidende ist bei uns das Thema Kundenbindung oder Neudeutsch Retention. Ich glaube, das ist so mit einer der Megatrends im Marketing, den ich sehe. Aber natürlich das Neukundengeschäft. Man muss auch mal sagen, wir sind zum Beispiel bei Stoffe.de, das sind Neukundenmaschinen, ja. Wir haben Kundenakquisitionskosten von unter 10 Euro, ne. Ich hatte ja vorhin gesagt, wie die Klickkosten sich entwickelt haben im Kreditgeschäft, im Consumer-Kreditgeschäft.
Sie reden nicht von Klickkosten, sondern von Akquisitionskosten.
Von echten Akquisitionskosten, ja. Ne? Das war ja auch so, als ich das analysiert habe, auch so ein Grund, so geringe Customer Acquisition Costs findest du ja kaum noch, ne? Und da findest du das. Und natürlich spielen wir die gesamte Klaviatur, die bekannt ist, ja, von Google, Instagram, TikTok und so weiter. Das machen wir. Aber für uns ist einfach wichtig, wir haben ein Prinzip, das nennt sich Customer First, dass wir wirklich einen hervorragenden Service bieten wollen. Und ich nenne dir nur mal eine Kennzahl, ne, die ist, glaube ich, so ein bisschen symbolisch zeigt. Unsere Retourenquote, die liegt bei unter 2%, ne, und zwar seit Jahren. Ne, ich glaube, das ist Weltspitze. Also ich kenne kein Unternehmen in dem Commerce, in der Commerce-Welt, dass das unter 2% liegt. Ne? Also wir kennen 20-30% Retourenquoten und so weiter. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir extrem viel investieren in dieses Customer-First-Principle, wie wir das nennen, in einen einfach hervorragenden Service. Ne? Und dafür auch mal Marketingkampagnen sausen lassen. Ne? Also wir haben zum Beispiel in der Cyber Week 2021, wo wir gemerkt haben, die Nachfrage ist so enorm groß, haben wir dann den Black Friday noch gemacht und den Cyber Monday haben wir die Kampagne nicht gemacht, weil wir einfach nicht mehr in der Lage gewesen wären, einen Service zu bieten, der zum Beispiel innerhalb von 10 Tagen dann auch die Stoffe liefert. Ne? Das wäre einfach das Backlog zu groß geworden. Und dann lassen wir auch mal so kommerzielle Kampagnen fallen, um den Service aufrechtzuerhalten.
Und was ist euer Kernprodukt? Also was kauft man im Kern bei euch? Was ist das dann, sag mal, einfach weiße Wolle oder?
Du, das ist sehr unterschiedlich, ja. Aber es sind, wir haben 7 Kategorien.
Ne? Also was ist der Topseller? Also was ist der absolut?
Das kommt drauf an, wirklich, es kommt drauf an. Ne? Also Topseller im so November, Dezember, da ist Filz stark gefragt. Und sonst ist es Jersey, Baumwolle, das sind so Topseller-Stoffarten. Es ist dann weniger dann, wenn jetzt das Thema Fasching kommt oder Halloween, da ist Tüll auch ganz vorne dabei. Wir decken alle Stoffarten ab, wir haben über 100 Stoffarten und das sind.
Und wie macht ihr CM? Also du hast gerade gesagt, irgendwie Retention ist für euch ganz wichtig. Jetzt haben wir verstanden, was ihr verkauft. Wie hält man da den Kunden? Am Ende ist es ja ein anderes Wort, also oder eine andere Beschreibung für CM, also Customer Relationship Management. Man muss irgendwie gucken. Du hast dann offensichtlich eine E-Mail-Adresse von dem Kunden, weil er ja schon mal gekauft hat.
Ja.
Arbeitet man mit der Adresse? Was macht ihr da?
Das machen wir natürlich auch. Da machen wir auch das volle Programm, auch in der Tiefe. Da haben wir auch ein dediziertes Team und das ist schon. Ja, das machen wir schon sehr ausgeprägt. Das ist auch nur meine Schule. Ich meine, das Thema Kreditkartengeschäft, da geht es um nichts anderes als Kundenbindung. Da geht es darum, dass die Karte möglichst aktiv ist und häufig eingesetzt wird. Und von daher machen wir das Programm. Aber ich finde, wenn wir über Kundenbindung sprechen und Service, weißt du, ich finde es viel wichtiger, dass man eben diesen hervorragenden Service anbietet, dass man Top-Produkte hat und dann letzten Endes, wenn sich diese Näh-Communities zusammensetzen oder Näh-Clubs, dass sich das einfach rumspricht. Ich glaube, das beste Marketing ist kein kommerzielles Marketing, sondern das beste Marketing ist einfach, wenn du einfach einen super Service und eine super Leistung mit sehr guten Produkten bietest und dann spricht sich das auch herum. Ja, dann brauchst du auch kein Marketing. Aber wir machen natürlich die komplette Klaviatur des klassischen CRM. Versuchen
das auch. Was sind da so die wichtigsten Elemente? Weil diese Klaviatur, die ist dir jetzt ja nun seit Anfang des Berufslebens quasi klar.
Ja, ja, ja.
Was sind da so, also was sind da so die Anstoßmomente? Was muss man da so machen?
das geht letzten Endes, sind es auch Kleinigkeiten und einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass der Text einer E-Mail eben sehr gut ist, ja, und ansprechend ist, ne? Und das geht über die gesamten Phasen des Kundenlebenszyklus, also vom Erstkontakt über dann über zwei Drittkontakt, über die E-Mail, die du bekommst nach einer Bestellung, aber auch wie gehst du um mit schwierigen Fragen, mit so Service Levels sind wichtig, dass man innerhalb von 24 Stunden antwortet. Also letzten Endes so dieser klassische Kundenlebenszyklus, das ist so der Prozess, an dem wir dann uns wirklich orientieren vom Onboarding über Aktivierung, aber bis auch zur Rückgewinnung. Ja, also auch wirklich schlafende Kunden und Kunden, die nicht mehr aktiv sind, wieder zu uns zurückzugewinnen.
Wie viele Kunden habt ihr denn? Wie viele Menschen sind eure aktiven Kunden, würdest du sagen?
Ja. Also wir haben jetzt über 1 Million aktive Kunden, ne? Und
aktiv heißt dann in den letzten
Aktiv heißt Einkauf in den letzten 12 Monaten rollierend. Ja? Mhm. Ja, und ich habe angefangen, da hatten wir 300.000 aktive Kunden. Jetzt sind wir bei über 1 Million aktive Kunden. Das ist für uns zum Beispiel, wir haben keine Unternehmensziele oder anders. Wir haben Unternehmensziele, aber alle Unternehmensziele sind bei uns Kundenziele. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Ziel, das jeder hat. Ja? Also das Thema aktive Kunden, ne? Die Aktivität der Kunden. Wir haben über 2 Millionen Kunden, die schon bei uns eingekauft haben, in der natürlich CRM-Datenbank. Wir haben viele Communities, das addiert sich auch auf über 2 Millionen. Aktive Kunden ist so die richtige Steuerungsgröße und relevante Größe für uns. Da sind wir jetzt bei über 1 Million.
Und in welchen Endkundenmärkten seid ihr aktiv? Also Stoffe.de klingt jetzt Deutsch, Österreich, Schweiz wahrscheinlich. Was sind noch so große Länder für euch?
Wir haben 12 dedizierte Shops in Europa. Also ist noch Italien dabei. Frankreich ist ein großer Markt. Großbritannien war vor dem Brexit ein großer Markt, kommt wieder zurück jetzt, ne? Aber da hat uns natürlich auch voll getroffen, der Brexit und die Problematik damit. Skandinavien sind sehr große Märkte, ja, die so sehr kreativ näheraffin sind. Polen ist dabei, also auch Portugal, Spanien, so.
Und wer ist euer Wettbewerber, wenn man so will? Also gibt es jetzt irgendeine Firma, die so ein Portfolio und so einen Ansatz noch so verfolgt? Ich bin jetzt in dem Segment nicht so zu Hause.
Also wir haben da schon eine relativ starke Alleinstellung, wenn man jetzt diese drei Punkte, diese drei Cs...
Also der eine ist Handel mit Stoffen, der andere ist diese Makerist, Schnittmuster, Leute teilen irgendwelche Ideen, aber alles auf eine digitale Art und Weise?
Ja, also wir haben ja, was wir gemacht haben, ist diese drei Cs, die haben wir alle schon verknüpft und das findest du alles schon auf Makerist, ne? Also du findest die Schnittmuster, die digitalen, du findest E-Books, Tutorials, physische Stoffe, alle Materialien bereits auf Makerist, ne? Und so ein Angebot findest du meines Erachtens sonst nirgendwo, ne? Du findest Stoffhändler, du findest die offline, online. Dann findest du natürlich, gibt's Freeware auf YouTube, du findest Tutorials, findest du dort. Aber die eine Destination, dieser eine Place to be, den gibt es meines Erachtens so nicht. Auch übrigens in den USA nicht. Da schauen wir uns den Markt ja auch an und dort sehe ich das auch nicht. Ja.
Im Moment, wie viele Leute arbeiten für euch?
Wir haben ungefähr 400.
Okay, 400. Aber das ist dann die Idee, vielleicht das noch nach USA reinzuheben, also dann sozusagen da noch irgendwie zu wachsen?
Ja, würde ich, sehe ich. Also der Markt in den USA ist genauso groß wie der Markt in Europa. Und in den USA gibt es schon im Stoffbereich, im Kreativbereich Schwergewichte, die aber wirklich solche, die kann man, also das ist Joanne Michaels, das sind Brick-and-Mortar-Geschäfte mit riesengroßen Läden. Es gibt aber im digitalen Bereich kein vergleichbares Geschäftsmodell. Den Markt haben wir analysiert letztes Jahr und haben das nicht gefunden. Und wir haben jetzt natürlich über Makerist, da das ja, oder über diese digitalen Produkte, haben wir natürlich ein leichtes Sprungbrett, ne, in die USA. Da müssen wir jetzt nur noch die, sagen wir mal, Designer finden, die für den Markt relevant sind. Ne? Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Und dann Lager aufbauen, nehme ich an, und da auch wieder Einkauf und Distribution, das alles wieder herstellen.
Genau. Wir können aber leicht, also Makerist ist ja leicht skalierbar, weil da rein digitale Produkte mit diesen Schnittmustern, genau, ja. Ist es rein digital. Was du brauchst, ist natürlich länderspezifische Designer, also Makers ist ja auch ein Marktplatz, wo wir über 1200 Designerinnen haben, die eben ihre Schnittmuster dort anbieten. Und
ihr bekommt eine Provision. Das heißt, ihr bekommt dann, wenn da ein Schnittmuster verkauft wird, seid ihr sozusagen...
Genau.
Also das heißt, das ist wirklich ein Marktplatzgeschäft. Ihr habt Handelsgeschäft und ihr habt Marktplatzgeschäft.
Ja, haben wir, genau.
Und aber der Handelsanteil ist deutlich höher.
Der ist noch deutlich höher.
Ah, okay. Aber das heißt, der erste Schritt wäre, nach USA zu gehen, wäre sozusagen das Marktplatzbusiness nach USA zu bringen.
Das wäre das Einfachste, ne? Weil einfach skalierbar. Und wie du auch sagtest, das Thema, wir bräuchten keine Logistik. Dann hast du in den USA ja auch drei Zeitzonen. Und da hätte ich jetzt schon Respekt. Aber so als Testballon, als Markteintritt mit digitalen Produkten, könnte man das mal versuchen. Ne?
Es gibt also für dieses Jahr geplant?
Für dieses Jahr. Es gibt einfach noch so viel zu holen in Europa. Und ich finde halt wichtig, dass wir fokussiert bleiben. Ne? Und jetzt haben wir haben einen klaren Weg. Wir sind mit Makerist, mit diesen Schnittmustern auch erst in Deutschland und Frankreich. Ja? Und der nächste Schritt ist im Prinzip, das auch auf die anderen europäischen Länder auszurollen.
Also ich meine, wenn wir jetzt über die Firmenbewertungen reden, das mache ich ja immer so ganz gerne, mal zu gucken, wo stehen wir da eigentlich, dann ist ja wahrscheinlich der Handelsumsatz nicht so viel wert wie der Marktplatzumsatz. Der Handelsumsatz, schätze ich jetzt mal, würde man E-Commerce-Multiple bekommen, Faktor 2, 3 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, oder 3 wahrscheinlich, ja, aktuell nach wie vor, oder ja, je nachdem. Und aber den Marktplatzumsatz wäre wahrscheinlich deutlich höher, da würdest du wahrscheinlich dann irgendwie 15, 20er-Multiple vielleicht sogar bekommen. Liege ich da falsch?
Ich würde es ein bisschen anders einschätzen. Aber klar, in der Kombination liegst du da genau richtig. Ja, also das Marktplatzgeschäft und das Geschäft mit diesen digitalen Produkten wird natürlich vom Kapitalmarkt höher bewertet.
Noch ein bisschen höher, als ich gerade gesagt habe?
Ich würde, glaube ich, eher sagen, wenn man da auch, ich würde sagen, sogar geringer, ne? Also ganz ehrlich.
Okay, weil die Wachstumsraten auch nicht so...
Nee, ich glaube, wenn du so Marktplatzgeschäfte, wenn du die liegen, wenn man auch von Investmentbanken, die vergleichbaren Multiples liegen meines Erachtens so zwischen 5 und 7.
Okay.
Ja, so die Berichte.
Auf Umsatz.
Ja, genau, die Berichte, die ich kenne.
Mhm.
Genau, und das hilft uns aber schon, was die Bewertung angeht, ne?
Klar, weil E-Commerce ist dann eher 2 oder 3 Umsatz.
Kommt drauf an. Ne? Ich würde sagen, durch die Alleinstellung, die wir haben und durch die...
Das Wachstum ist eine große entscheidende Frage. Ne? Wie viel wächst ihr jedes Jahr? 20%?
Ja, wir wachsen. Wir sind jetzt schneller gewachsen. Wir hatten natürlich Rückenwind durch Covid und diese sogenannte Stay-at-Home-Category ist ja auch stark gewachsen. Wir können das Wachstum halten. Ja, ich meine, wenn du jetzt vergleichst gegen Q1 21, vergleichst du gegen komplett Hard Lockdown across Europe. Also das macht irgendwie wenig Sinn, kompletter Ausnahmezustand, ne, Q1 21. Da können wir das Niveau halten, was, glaube ich, schon ein Mega-Erfolg ist.
Mhm.
Und wenn du es vergleichst gegen vergleichbares Quartal 2020, wachsen wir so 70-80%.
Wow, das ist schon erheblich.
Ja, und das muss man auch sagen, mit eigenen Mitteln. Ne? Wir haben jetzt ja keine Wachstumsfinanzierung mehr drin. Ne? Mhm. Also wir wachsen da aus dem eigenen Cashflow.
Am Ende gehört dann die Firma jetzt dem Tom Singh und dir und den Altinvestoren?
Das sind schon relativ viele Investoren dabei. Ja, also wir hatten
aufgrund der Historie.
Genau. Also Grün und Jahr ist auch dabei, die bei Makers dabei waren und quasi auch übergerollt haben, ne, in der Creative Club. Ringier, der Schweizer Medienkonzern, ist auch mit dabei, nur mal so einige zu nennen. Was aber eigentlich, das sind sehr starke Gesellschafter, die uns ja enorm helfen. Ne?
Also, aber wenn man jetzt mal guckt, also wir haben jetzt ja gerade über die Multiples auf die einzelnen Bereiche gesprochen. Das ist jetzt ja die Frage, wie viel Umsatz ist denn jeweils in den Bereichen? Sehr schwer jetzt für mich von außen, sich das alles aus dir rauszuziehen. Aber ich nehme jetzt mal so einen Blended, sagt man, so einen gemischten Multiple von, weiß nicht, lass es mal jetzt irgendwie 5 sein, auf die 50 Millionen Umsatz. Dann wäre die Firma jetzt schon eine Viertelmilliarde wert. Das hört sich schon sehr gut an. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Da bist du bescheiden. Kannst du sagen.
Also. Ja, also ich würde es gar nicht kommentieren. Die Bewertung ist wichtig für uns und die Bewertung ist natürlich wichtig für unsere Gesellschafter und es ist natürlich eine Zielgröße. Ja. Wir versuchen aber gleichzeitig, weißt du, da ein Unternehmen zu schaffen und deswegen mache ich das ja auch, dass ein sehr modernes, auch cooles Unternehmen so des 21. Jahrhunderts ist. Ne? Also ich will eigentlich so eine Truppe haben, die gestaltet und so nebenbei Wertschaft. Ja? Und das gelingt uns eben gerade ganz gut, weil wir eben da, glaube ich, Energien freisetzen und eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur haben, die dann auch Wert schafft, ja. Und wo das ist, du, das wird letzten Endes dann auch der Markt zeigen, ne? Also, wo die Bewertung liegt, ne?
Ist aber wichtig, ist denn eine Finanzierungsrunde nochmal angedacht oder ist es jetzt, war es das? Da sagst du, da mit dem Cap Table geht es jetzt bis sozusagen zu einem Exit oder bis zu einem IPO oder whatever comes next?
Ja, ja. Ich glaube, wir schließen gerade nichts aus, ne? Und schauen, was wir tun können. Wir können natürlich dadurch, dass wir jetzt eine Situation, so ein sehr robustes Geschäftsmodell haben, ein sehr resilientes Geschäftsmodell. Und selbst für solche Player wie Amazon, ich habe natürlich großen Respekt vor Amazon, aber selbst Amazon traut sich nicht richtig in diesen Markt rein, weil es eben nicht in ihr Geschäftsmodell passt. Ne? Das ist nicht Boxen irgendwie halbautomatisiert hin und her zu bewegen, sondern wir haben ja Wertschöpfung, ne, in der Logistik. Ne? Also Stoffe kommen an, die müssen geschnitten werden, die kommen auf kleinere Rollen, dann ist jede Bestellung individuell, die wird also einer bestellt 1,30 Meter, dann 1,70 Meter, kannst du bei uns alles bestellen, ab 50 Zentimeter. Und das schützt das Geschäftsmodell. Und dadurch sind wir jetzt in einer sehr guten Situation und auch eben offen für Wachstumskapital, weil wir letzten Endes freie Fahrt haben. Ja? Also ich saß auch mal mit einem Burda-Vorstand zusammen und da haben wir über das Geschäftsmodell diskutiert. Da meinte er am Schluss auch zu mir, Andreas, was stoppt dich eigentlich hier noch? Ne? Also könnt ihr doch voll aufs Gaspedal und durch. Und letzten Endes ist schon Kapital ein Engpassfaktor. Ne? Von daher denken wir natürlich drüber nach, was...
Spätestens dann wird ja die Valuation wieder ein Thema werden. Ne? Also ja, dann wird man da schon diskutieren müssen wahrscheinlich. Ne? Ist denn dieser ganze Trend Do-It-Yourself, der ist ja schon da. Ich meine, so ein Etsy und so, da, guckst du dir sowas an? Also ist so ein Etsy vielleicht für euch irgendwie auch von der Bewertung oder vom Ganzen her ein Role Model oder irgendwie? Ich meine, das ist ja so eine, auch am Ende ein Marktplatz, wo gebrauchte Modeprodukte gehandelt werden zum großen Teil.
Ja. Ja, Etsy ist natürlich ein großartiges Unternehmen, das ich sehr eng beobachte und auch bewundere, gerade was die Wertsteigerung angeht. Also das ist einfach toll, dass jemand in dem Sektor wirklich sich so rasant und so schnell und so gut entwickelt hat. Die sind in unserem Sektor, das ist ähnlich, sie machen aber was komplett anderes. Ne? Sie verkaufen im Prinzip Endprodukte.
Klar, ist ja wie eBay so ein bisschen.
Genau. Ne? Und wir machen ja schon ein Stückchen was anderes. Aber es hilft uns natürlich im Kapitalmarkt, weil man, da kann man immer die Brücke schlagen zu Etsy und
also auch Peer Group am Ende.
Genau, schon. Ja.
Was haben die für einen Umsatz irgendwie Valuation Multiple aktuell?
Der ist meines Erachtens höher als die 5-7, die ich dir gesagt
habe. Ja, hätte ich auch jetzt gedacht. Die sind ja auch relativ gut gelaufen, ne?
Aber du, es kann ja dann, also lass uns lieber mal so dann da diskutieren und alles, was darüber ist, ist ja gut. Und
verkauft ihr auf Amazon?
Ja, machen wir auch, ja.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Also ich meine, das ist ja die alte Berlin Brands Group Erfahrung.
Genau,
war das schon vorher so? Oder hast du dann gesagt, okay, lass mal schnell auf Amazon draufgehen? Oder war das schon immer klar?
Das haben wir dann vor 3-4 Jahren begonnen. Ne? Das habe ich schon auch gesagt, ne? Dass wir das starten müssen, Klammer auf, Klammer zu. Ne? Weil ich glaube, Amazon kannst du nicht mehr, das ist der größte Supermarkt der Welt, den jetzt irgendwie zu vernachlässigen. Und wir haben ein sehr longtailiges Geschäft. Wir haben über 70.000 Items. Wir haben über 30.000 physische Produkte. Und wir haben natürlich auch das Know-how und die Intelligenz, genau zu wissen, was sind die Top-Selling-Items, ja, wo wird was verkauft, ne? Und das hilft natürlich für das Listing auf Amazon, ne? Also, und von daher, was mich sehr stolz macht, ist, dass wir auf Amazon sind und eben auch erfolgreich. Erfolgreich heißt das profitabel. Ne? Das ist,
ist das ein großer Teil eures Umsatzes mittlerweile schon? Also von den 50
Millionen? Ist noch ein kleiner Teil.
Okay. Irgendwelche anderen Plattformen? Also wir reden jetzt ja immer vom eigenen Shop, aber gibt es noch was anderes außer Amazon im eigenen Shop, wo ihr verkauft?
Im Moment nicht.
Also der ganze Rest ist der eigene Shop?
Ja, ja.
Okay.
Ja. Du, ich finde, das Schöne ist, auch die Schönheit an diesem Geschäft ist, dass es fast endlose Möglichkeiten hat. Ja, wir haben ja auch The Creative Club genannt, weil es so viele kreative Möglichkeiten gibt und wir müssen jeden Tag zu neuen Ideen Nein sagen und können vielleicht eine verwirklichen. Ne? Das heißt, du musst extrem fokussiert sein und bleiben. Ja? Und deswegen müssen wir sehen, ob wir dieses Jahr noch weiter internationalisieren, wohin wir gehen. Aber diesen Fokus zu halten, das halte ich für enorm wichtig, ja, und den nicht zu verlieren.
Sind eure Kunden zu 90% Frauen oder sind auch viele Männer dabei?
Ja, wir bräuchten mehr Männer, ja. Wir bräuchten mal mehr Männer, ja. Es ist ein Aufruf für mehr Männer. ja, es sind in der Tat über 90% Frauen. Und das spiegelt sich auch bei den Mitarbeitern wieder. Wir haben über 70% Frauen, ja, nahezu 50% Management, über 70% im Office. Und
also bei dir ist sozusagen dieses Gender Diversity umgekehrt Problem.
Ja, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, ne, dass wir auch Männer suchen. Ja. Ja. Aber wenn wir jetzt mal wirklich in diesem Bereich bleiben, wir wollen ja auch ein Sprungbrett sein für, was wir sehen, ist das Phänomen jetzt auch durch Covid, dass immer mehr junge Menschen, du hast ja vorhin gesagt, es ist gerade ein Megatrendthema, immer mehr nähen, ja, und
do yourself generell, ja.
Ja, ja, auch immer mehr Jüngere, und wir wollen ja auch Inspiration bieten. Weißt du, wir hatten ja auch unter den deutschstämmigen Designerinnen und Designer waren ja oder sind auch viele Männer, ne? Also Karl Lagerfeld, ne, Job, ich bin großer Fan von Michalski. So, dann hast du im internationalen Bereich leider der verstorbene Virgil Abloh. Dann hast du den Olivier Rousteing von Balmain. Ne? Sind viele Männer. Ne? Und ich glaube, wir wollen auch einfach da vielleicht ein bisschen die Mauern einreißen und sagen, Mensch, komm doch, lern das doch. Bei uns findest du alles. Ne? Also wir können auch mal einen Mantel nähen oder wir können auch mal ein Nähprojekt starten. Und so einfach, ja, so ein Sprungbrett bieten.
Kannst du selber nähen?
Nicht so gut, ja. Also, aber ich kann, ja, also natürlich kann ich einen Knopf annähen und habe mir auch schon Nähprojekte vorgenommen, aber wirklich aus Zeitgründen, das ist wirklich leider so, habe ich das noch nicht geschafft. Ne? Vielleicht sollten wir mal eins starten. Ja. Aber ich vielleicht, was an der Stelle vielleicht wichtig ist und du hast ja vorhin über Bewertung gesprochen und Bewertung ist sehr wichtig, aber wir sind, also ich frage mich auch, warum mache ich das, warum machen wir das, ja? Wozu existieren wir? Und es gibt eine repräsentative Umfrage, ne? Und die Kreative einfach gefragt hat, warum sie nähen, stricken und so weiter und kreative Projekte machen. Und dort haben 91% gesagt, weil es sie entspannt. Ja, und also 91%, ne? Also es ist einfach, du bist in so einem Flow und es entspannt dich. 93% haben gesagt, weil sie Spaß haben und da eine Leidenschaft entwickeln. Und 87% haben gesagt, dass sie das als Erfolg sehen, wenn sie so ein Projekt beenden, ja. Und das ist im Prinzip, es wird ja viel gerade über Purpose gesprochen und Sinn und Zweck, aber ich finde so, das ist was mich unheimlich antreibt, was unsere Mannschaft unheimlich antreibt. Ja, wir leben ja gerade in einer verrückten Welt und was wir wissen, das ist, du legst dein Telefon weg, du wirst offline und du gehst in so einen Flow, und ich glaube, das ist verbunden mit sehr, sehr positiven Eigenschaften, mit etwas sehr Gutem, und das ist im Prinzip, was so The Creative Club im Kern ausmacht, ja. Dass wir eine sehr starke Vision haben zu diesen sehr, sehr guten Werten und die täglich leben wollen.
Macht ihr sehr viel so organische Sachen irgendwie auf Instagram oder so? Habt ihr da selber auch große Webseiten oder so?
Da machen wir viel, ja. Da machen wir viel, ja. Das ist auch so, wie wir machen ja zum Beispiel, wir haben ja eine eigene Kindermarke, ne? Petit Citron, ne? Wir haben eigene, wir entwickeln eigene Stoffe für Kinder und machen da auch Shootings und da nehmen wir dann keine Kindermodels von Agenturen, sondern das sind dann wirklich die Kinder der Mitarbeiter, die dann da sind und uns helfen. Und dann machen wir da, ja, Instagram. Wir machen aber auch, was man sagen muss, wir haben auch einen klassischen Customer Service, wir haben klassische Telefonie und da sitzen eben Produktspezialisten. Also wenn wir beide jetzt mal so einen Mantel nähen wollten, dann könnten wir dort anrufen. Also das ist weit mehr, als was du online findest, ne? Du kannst dann anrufen, du sprichst dann mit einem Produktspezialisten, die dir dann weiterhelfen können für dein Projekt.
Ja. Also es ist ein bisschen so, ich habe mal immer die Gründungsgeschichte des Burda Verlages gelesen. Diese Anne Burda hat ja, glaube ich, auch mal angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas mit irgendwie einem Schnittmusterheft. Und dieses Schnittmusterheft muss dann so gut gelaufen sein, dass das sozusagen dann die Basis war für alles, was dann nachher Burda wurde, wenn ich es so ganz grob verstanden habe.
Ja, in der Tat, ne? Also ich hab den Fernsehfilm auch gesehen über die Familie und das war für mich auch wie jetzt bei dir so ein Déjà-vu, ne? Wo ich sagte, da gibt's schon sehr viele Parallelen, ja. Und ich sage manchmal aus Spaß intern so, wir wollen das Burda des 21. Jahrhunderts werden, aber da gibt es schon in der Tat so vergleichbare Linien. Ne?
Was aber ist denn das weiterhin ein Thema? Ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass man damals in den 50er, 60er Jahren das halt viel genäht werden musste. Oder heute ist es ja ein Hobby und Do-it-yourself ist halt so eine Bewegung, aber auf der anderen Seite gibt es halt so viel Fashion und kein Mensch muss mehr nähen. Also ich meine, du kannst irgendwie einen Klick weiter bist du bei Shein oder Amazon und kannst dir da Klamotten kaufen für ja schlimmerweise auch irgendwie mini kleines Geld, bis der Arzt kommt, irgendwelche Hauls machen. Das ist, also ist, seid ihr eher ein Gegengewicht dazu oder besteht auch eine Gefahr, dass es irgendwann vorbei ist, weil einfach alle sagen, was soll ich da jetzt selber was kaufen? Ich kann doch einfach alles oder selber was nähen, ich kann doch einfach alles kaufen.
Wir bieten ja was ganz anderes an und ich glaube, das passt eben hervorragend in den aktuellen Zeitgeist. Ja? Also wir sind ja mehr oder weniger das Gegenteil von Fast Fashion. Ne? Und die Werte, die ich dir genannt habe, das ist ja eine repräsentative Umfrage, das sagen ja Menschen zu uns, ne? Dass es eben sie entspannt und sie Freude dabei empfinden. Und es kommt ja noch was weiteres hinzu, wenn du ein Stück dir selbst mal, kreativ zusammenstellst, ne? Und dann hast du ein Einzelstück, ja. Und das trägst du länger, das wird immer deins sein, du trägst es anders, ja. Also es geht schon in den Bereich Mode und Fashion, ne? Was wir hier sehen. Und,
ja, das sind eure Kunden, also die Frauen vor allen Dingen.
Ja, es ist interessanterweise ist es relativ gleich verteilt. Auf den Commerce-Domains wie Stoffe.de sind die etwas jünger, so zwischen 20 und 40. Und bei, also als wir Makerist übernommen hatten, waren die etwas älter, zwischen 25 und 45. Was wir eben jetzt auch sehen, was ich vorhin gesagt habe, dass das jüngere Mädchen ab 13, 14 eben das für sich entdecken und auch vielleicht als wirklich intelligente, sinnvolle Abwechslung eben mal das Smartphone wegzulegen, ja, und nicht auf Insta und TikTok abzuhängen, ja, sondern wirklich mal 2-3 Stunden was zu machen. Und das ist wirklich, das schüttet Dopamin aus, ne? Also wir wissen das, ne? Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du so ein Endprodukt dann fertig hast. Du hast es erschaffen, das ist dein Ding. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt bei Primark irgend so ein Dreier-Set kaufst und das haben wir auch 15 andere, ja. Das passt einfach, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist aus der Zeit gefallen, ne?
Und ist denn sozusagen der Breakdown zwischen urbanen Leuten in irgendwelchen Städten und auf dem Land, das ist wahrscheinlich alles relativ ähnlich oder gibt es Unterschiede?
Was so die Standardstoffe angeht, ist es relativ ähnlich, aber es gibt wirklich sehr regionale und lokale Unterschiede. Ne? Also es gibt natürlich ist Hamburg, in Hamburg wird anders gekauft als in München, Paris wird anders gekauft als in London, im Schwarzwald wird anders gekauft als in der Provence. Also es gibt schon sehr, sehr, gerade was Stoffe angeht und du siehst es ja auch im Stadtbild. Ne? Das ist schon anders, ja.
Ihr sitzt ja jetzt sozusagen nicht ganz in Hamburg, sondern sozusagen vor den Toren von Hamburg in Schleswig-Holstein. Schenefeld heißt der Ort. Mit 400 Leuten, wahrscheinlich seid ihr sogar einer der größten Arbeitgeber des Ortes.
Wahrscheinlich, ja. Wir haben ja auch jetzt mit Makers einen Standort in Berlin. Ne? Die 400 waren jetzt alle, der Creative Club, alle zusammen. Aber ich glaube schon, ja, dürfte einer der größten Arbeitgeber
sein. Aber hat sich der Bürgermeister von Schenefeld noch nicht bei dir gemeldet?
Nee, aber der Minister der Staatskanzlei war schon bei uns, ja. Der
okay. Aus Kiel, ja. Um sicherzustellen, dass er auch vor Ort bleibt.
Ja, klar. Das ist natürlich schon, ist natürlich schon so, ja. Ich muss mal jetzt den Herrn Habeck einladen, glaube ich.
Er hat auch andere Themen.
Ja, der hat andere Themen.
Wie ist denn deine persönliche Planung? Also, wir haben jetzt erzählt, du hast Bank gemacht, dann Delivery Hero, dann Berlin Brands, alles jeweils, sagen wir mal, immer so mal 5 bis 6 Jahre, mal ein bisschen weniger. Ist das jetzt für dich die letzte große Station und machst du, oder also ich meine, du bist jetzt schon ein paar Jahre da, oder kommt danach noch was? Wie lange machst du das noch?
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der Anfangszeit nach Schenefeld gefahren bin, und da ist mir irgendwie das so durch den Kopf geschossen, dass ich mir vorstellen kann, das quasi immer zu machen und immer weiterzumachen. Und das, ich glaube, die Mission ist einfach noch nicht zu Ende. Es macht Riesenspaß. Ich frage mich natürlich auch jeden Tag, woraus ich Energie ziehe. Ziehe ich daraus noch Energie? Und das ist eben noch der Fall. Und solange das noch der Fall ist und diese Tage überwiegen, werde ich das weiter fortentwickeln. Und dann müssen wir einfach mal sehen.
Also ein paar Jahre sind es auf jeden Fall noch.
Denk schon, ja.
Okay. Und sag mal, zum Abschluss noch so ein bisschen Fun Fact. Der Name Seifert fiel jetzt hier bei uns im Podcast vor kurzem schon mal. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, da gab es eine Diskussion über die neuen Projekte deines Cousins, kann man sagen. Der hat ja lange die DFL geführt und macht jetzt eigene Projekte. Da hast du zumindest mal über die Schulter geschaut.
So ein bisschen, ja. Ja.
Das heißt, also du guckst da ein bisschen mit drauf und auch mit Springer und so, das ruft dir danach, dass du da irgendwie ein bisschen involviert bist. Aber da kannst du wahrscheinlich nichts Näheres zu sagen.
Ja, wir sind schon sehr eng, und er hat mich da schon sehr früh mit in seine Gedanken damit mit einbezogen. Ich finde es einfach großartig, dass er eben nicht in den Konzern geht, ja, sondern eben unternehmerisch startet.
Alle hätten gedacht, irgendwie Private Equity oder wie
genau,
sowas.
Genau, und ich finde es einfach super, dass und der hat auch einen Gründergeist. Ne? Ich kann mich noch erinnern, in unserer Jugendzeit, wir kommen ja aus der Region, aus der badischen Region, da gab es das Galopprennen Baden-Baden, der große Preis, und er hat so eine Rennzeitung gemacht in jungen Jahren. Er hat eine eigene Werbeagentur gegründet zu Studienzeiten. Also dieses, ich habe ihm immer gesagt, dieses Unternehmerische war schon immer drin, und ich finde es einfach...
Hat er die DFL auch sehr gut geführt.
Ja, genau, auch unternehmerisch geführt, ne? Und auch wirklich substanziell in neue Felder geführt. Ja? Auch Digitalisierung, Technologie und
aber
so.
Da, so ein bisschen Digitalisierung hätte man sich noch mehr gewünscht eigentlich, oder?
Also das kann ich nicht beurteilen.
Okay. Na gut, aber jedenfalls irgendwie bist du bei dem neuen Projekt auch mit investiert? Nee.
Nein.
Also nur beratend, weil da kommt ja demnächst irgendwas. Ne? Das ist ja angekündigt mit Springer zusammen, da diese Plattform gerade für kleinere Sportarten.
Ja, großartig, ja. Also ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist auch eine perfekte Kombination. Christian mit seiner Kompetenz und mit dem Track Record, den er hat in dem Bereich. Axel Springer mit der Reichweite, Medienkompetenz, das wird gut. Das wird gut.
Okay, also es wurde hier ausführlich diskutiert. Ich habe es ja schon erzählt. Okay. Unser Stammgast Sven Schmidt war da skeptischer. Aber trotzdem, ich meine, der Markt ist, also das ist ja noch lange, lange nicht auserzählt. Das muss ja erstmal anfangen, vor allen Dingen.
Genau.
Insofern.
Ja. Aber wer hätte gedacht, guck mal, ja, ich will das jetzt nicht mit Tesla vergleichen, aber Elon Musk hat angefangen mit Autos. Der Markt war sehr intensiv und wettbewerbsintensiv. Thema Smartphones war besetzt, ja, jetzt klar. Ich würde denen jetzt einfach mal die Daumen drücken. Ich finde es großartig eben, dass Christian da in der Gründerszene jetzt startet. Und ich freue mich auch einfach drauf, dass diese kleineren Sportarten hoffentlich durch diese geballte Kompetenz mehr einfach ins Scheinwerferlicht kommen. Das haben die einfach auch verdient, ne?
Okay. Also der eine macht Stoffe, der andere macht Randsportarten oder kleinere Sportarten. In dem Sinne, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, und wir beide ja sowieso regelmäßig jetzt auch nach der Pandemie hoffentlich mal wieder zum Lunch gehen und mal gucken, was dann in den nächsten Jahren da alles an Storys von dir kommt. Alles klar, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Philipp.
Alles klar, ciao.
Ciao.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.